Der Herr ist auferstanden. Halleluja, oder? Na, das hoffe ich. Wir feiern heute, ach, jetzt ist mein Konzept weg, naja, das wird sich wiederfinden. Wir feiern heute Ostern. Das haben wir alle mitgekriegt und es ist wunderschön. Ich glaube, ich muss heute ohne Konzept predigen. Irgendwie verschwindet das immer. Elektronik ist auch nicht mehr das, was es mal war. So, jetzt da, komm richtig hin. So. Okay. Wir feiern Ostern. Wir feiern die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Höre ich dann Amen? Nochmal. Wir feiern heute Ostern. Wir feiern die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Amen. Aber das ist einseitig. Wenn wir Ostern feiern, ohne an Karfreitag zu denken, dann fehlt was. Ostersonntag wäre nicht möglich gewesen ohne Karfreitag, oder? Aber wir Menschen haben zwei Tendenzen. Entweder klammern wir uns an der Vergangenheit, auch an dem, was nicht so gut war, und das beschäftigt uns immer und immer und immer und immer und immer wieder, oder wir verdrängen es und wir vergessen es. Ostern zeigt uns etwas komplett anders. Aber Karfreitag gehört zu Ostern dazu. Jeder Mensch hat seinen persönlichen Karfreitag. Jesus hatte seinen und es waren die schwärzesten Stunden seines Lebens. Eine Dramaturgie, 15 Stunden. Kein Regisseur könnte so ein Drehbuch schreiben, das genauso dramatisch ist. 15 Stunden, eine Herausforderung nach der anderen. Was ist dein Karfreitag? Ich will euch erzählen von meinem Karfreitag. Nur ganz kurz, um euch mit hineinzunehmen, dass Karfreitag auch eine Kraft hat. 2007 war ich selbstständig und aus verschiedenen Umständen heraus, aus Fehlern, die ich persönlich gemacht habe, aber auch über eine Gesetzesänderung, die ich nicht kommen habe sehen, mussten wir Insolvenz anmelden. Und Fazit war, dass wir auch unser Haus verlassen mussten. Und es war irgendwann ein Termin der Räumung angesagt und wir haben verzweifelt gesucht nach einer neuen Bleibe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir alles durchgemacht haben. Wir haben Inserate aufgegeben, wir haben jedes Inserat beantwortet. Wir sind durch die Straßen gefahren und haben geguckt, ah, da ist keine Gardine und haben geklingelt, ist da die Wohnung frei? Ist da vielleicht gerade jemand ausgezogen? Wir hatten mehrere Monate Zeit, aber es vergingen Wochen und Monat und immer gingen alle Türen zu. Und dann war der diese eine Tag, Montag. Da hieß es, das ist der letzte Termin. Dann wird geräumt. Und am Samstag hatten wir noch nichts. Wir hatten Leute bei uns in der Gemeinde, die hätten was vermieten können, aber auch die wollten nicht. Und am Samstag oder in der Nacht von Freitag auf Samstag, das war mein Karfreitag. Ich wusste, ich habe Fehler gemacht, ich war schuld. Wir waren beim Amt und haben gesagt, habt ihr eine Unterkunft? Ja, haben die gesagt, da gibt's da hinterm Campingplatz so eine Unterkunft für die Toster da, 20 Quadratmeter für euch ganze Familie, links ein Alki, rechts ein Alki, da wollen wir euch nicht hinhaben, denn wenn ihr diese Adresse mal habt, kommt ihr nicht wieder raus. Und da wollten wir auch nicht hin. Und in dieser Nacht, Freitag auf Samstag, fiel mir alles ein, was ich falsch gemacht habe. Und was man an mir auch falsch gemacht hat. Und ich sah, ich bin schuld, dass wir jetzt unter der Brücke schlafen. Kannst du dir vorstellen, dieses Gefühl zu haben? Das war mein Karfreitag. Auch Jesus hatte seinen Karfreitag. Auch Jesus ging von Station zu Station. Es war eine Station grausamer als die andere. Alles war schwarz, kein Lichtblick. Darf ich dich nochmal fragen, was war dein dunkelster Tag? Wir gehen einmal diesen Freitag durch. Du kannst die PowerPoint schon längst anmachen. Der hätte eigentlich schon laufen sollen, ich habe es nicht gemerkt. Jawohl. Dann gehen wir gleich weiter. Vor Ostersonntag kommt der Karfreitag. Ich möchte euch mal bitten, sucht euch jemand aus dieser ganzen Gruppe um Jesus Christus, mit dem ihr diesen Tag durchlebt. Schlüpf in die Rolle von Petrus oder von Johannes oder schlüpf in die Rolle von Maria oder such dir einen aus, von dem du denkst, er passt vom Charakter her zu dir. Und dann geh mit ihm das einmal durch. Jesus Christus, das haben wir am letzten Sonntag betrachtet, hat das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert. Und während er dieses Passafest feierte, erklärte er schon seinen anwesenden Jüngern, hier ist jemand, der mich verraten wird. Verrat ist meistens nicht etwas, was du vorausschauen kannst, sondern ist etwas, was plötzlich kommt. Aber wenn dir einer in den Rücken fällt, ohne dass du das ahnst, Jesus hat's geahnt, dann ist das schmerzlich. Nach dem Passa gingen sie hinaus nach Gethsemane. Jesus sonderte drei von seinen Jüngern ab und sagt, hey, ihr drei, euch habe ich besonders gerne, kommt mit. Und er betete und ließ sie ein Stück weit von sich alleine. Und nachdem er so gebetet hat, dass die Bibel uns sagt, dass ihm Schweiß zu Blut wurde, hat er seine Jünger aufgesucht und findet sie schlafend. Und er weckt sie auf und sagt, könnt ihr nicht mit mir sein? Und er betet weiter und er kommt wieder nach einiger Zeit und er findet sie schlafend. Und er geht ein drittes Mal zurück und betet weiter und findet sie wieder schlafend. Und er sagt, hallo, aufwachen. Und dann sagt er, jetzt ist die Stunde gekommen. Und er steht auf und seine Jünger mit ihm und er geht ein Stück in diesen Garten und da kommt Judas daher und gibt ihm einen Kuss. Verraten durch einen Liebesbeweis. Ich habe die Zeiten erlebt, wo man rausgefunden hat, wer ein wirklicher Freund ist oder wer nicht. Die wirklichen Freunde sind zu dir gekommen und haben gefragt, wie geht's dir? Und du merktest, sie nehmen Interesse an deinem Leben. Und die anderen sind gekommen und haben gefragt, wie geht's dir? Und du wusstest genau, sie wollen eigentlich nur eine Sensationsnachricht wieder haben, um zu tratschen, oh, dem geht's ja auch nicht so. Verrat durch einen Kuss. Vorne Ja sagen und hinten das Messer in den Rücken stecken. Liebe Leute, denkt an euren Karfreitag. Das war Karfreitag. Aber soll ich euch was sagen? Der Ostersonntag kommt. Wollt ihr es mit mir sagen? Aber Ostersonntag kommt. Es ging weiter zum Verhör. Was waren das für Feiglinge? Mitten in der Nacht haben sie ihn zum Verhör gebracht. Jesus war jeden Tag im Tempel und hat gelehrt. Aber sie hatten Angst vor dem Volk. Und dann viele falsche Anschuldigungen. Die Bibel sagt, sie haben sich dabei widersprochen. Aber auf die Frage, bist du wirklich Gottes Sohn, hat Jesus, der nie gelogen hat, gesagt, ja, ihr sagt's, ich bin's. Und das war ihre Anklage. Und so bringen sie ihn zu Pilatus. Sie haben ihn in ihren Reihen schon zum Tode verurteilt. Kennst du das? Die Leute sprechen über dich, ach der. Verurteilen dich, mit dem ist doch nichts mehr los. Zu Tode verurteilt. Aber die Juden durften kein Todesurteil vollstrecken. Das war der römischen Besatzungsmacht vorbehalten. Und so gingen sie und brachten Jesus zu Pilatus. Und der hatte jetzt ein echtes Problem. Er fand nämlich keine Schuld an Jesus. Wie oft sprechen wir Beschuldigungen aus, wo gar keine sind? Wie oft bist du beschuldigt worden und es entsprach nicht der Wahrheit? Jesus Christus wurde zu Pilatus geführt und der hat ihn untersucht und hat nichts gefunden. Jesus hat ihm sogar gesagt, auf die Anklage der Ältesten, er sagt, er ist unser König und damit wird er ja auch dem Kaiser in Rom gefährlich. Hat Jesus ihm geantwortet, du sagst es, ich bin der König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus hatte Angst, denn ihr müsst euch vorstellen, zu Pescha in Jerusalem war die Stadt 5, 6, 7 Mal so voll wie sonst. Und es gärte. Und die Römer waren extrem vorsichtig. Ein Aufstand wäre das Letzte, was sie hätten gebrauchen können. Und so fing er an und sagte, gut, ich finde keine Schuld, aber ich bin die Besatzungsmacht und wir werden Jesus geißeln und dann freigeben. Eine Geißel war ein kurzer Stab, vielleicht 50 cm lang mit 3 bis 6 Schnüren dran. An diesen Schnüren waren Metallkugeln oder Knochen gebunden und wenn du damit gegeißelt wurdest, wurde dein Fleisch richtig aufgerissen. Menschen, die von den Römern gegeißelt wurden, die sollten nicht sterben. Denn die Römer pflegten die Kreuzigung als Sterbeart, als Abschluss. Abschreckung. Vor den Toren der Stadt wurden die Verbrecher gekreuzigt und über ihrem Kopf war das Schild angebracht, weshalb sie bezichtigt wurden. Und die Römer wollten so lange wie möglich diese Leute am Leben halten. Es wird berichtet, dass einige Gekreuzigte bis 14 Tage am Kreuz hingen und stöhnten. Und jeder, der vorbeiging, sollte abgeschreckt werden. Wir sind die Besatzungsmacht, leg dich nicht mit uns an. Von daher war die Geißelung eigentlich etwas, das dafür aussagte, du sollst nicht sterben. Wir geißeln dich und dann lassen wir dich wieder frei. Das war alles noch dem Gehör, dem Verhör zugeordnet. Und das könnt ihr euch mal nachvollziehen, von einem zum anderen geschoben, dann kam ja noch König Herodes dazu. Das war Karfreitag. Die Geißelung selbst können wir uns gar nicht vorstellen. Das waren nicht ein paar Schläge auf dem Rücken. Ich glaube ja nicht, dass das Turiner Grabtuch echt ist. Aber wenn du das mit berücksichtigen würdest, da zählt man 180 Geißelschläge. Das war um den ganzen Körper. Von vorne, von hinten, auf die Brust, auf den Rücken, ins Gesicht, überall. Mit einem Ziel, Schmerzen, aber nicht den Tod. Jesus wusste, dass er für unsere Schuld sterben musste. Aber das vorher war nicht das, was er sich vorgestellt hat. Ich möchte keinen einzigen Schlag davon abkriegen. Aber wie viele Menschen gibt es, die in ihrem Leben geschlagen werden, physisch oder seelisch? Und diese Schläge tun genauso weh. Das war Karfreitag. Das war Jesu Karfreitag. Und dann kam die Tornenkrone. Wir müssen die ganze Geschichte erzählen, die dazu führt. Jesus wurde bloßgestellt vor allen. Man hat ihn in die Mitte dieses Verhörhofes geführt. Dann musste er sich nackt ausziehen und man hat ihn einem roten Mantel angezogen und dann hat man ihm diese Dornenkrone aufgesetzt. Die Bibel sagt uns, und sie schlugen auf die Dornenkrone, solange sie es wollten. Also da war nicht dreimal und dann Schluss, Hilfe. Solange sie es wollten. Und wir entdecken in unendlich vielen Kriegen und grausamen Zeiten, gerade jetzt auch in der Ukraine wieder, die Menschen können übertrieben grausam sein, weil sie sich gegenseitig anstacheln. Sie schlugen ihm auf diese Dornenkrone, solange sie es wollten. Und das ist ein Stich und noch ein Stich und noch ein Stich und noch ein Stich. Kennst du das, wenn du immer wieder gepiesackt wirst? Aber was sie nicht wussten, dass die Dornen in der Bibel bereits etwas waren, von Anfang an ein Symbol. Als Adam und Eva gesündigt hatten und sie rausgeschmissen wurden, hat Gott gesagt, dein Acker wird Dornen und Disteln tragen. Wo Dornen und Disteln wachsen, wächst nichts anderes mehr. Dornen und Disteln müssen ausgerissen werden. Sie müssen benannt werden. Das war Karfreitag. Es wird lebendiger. Ich wünschte mir, ich würde jetzt mal alle sagen. Und dann war da der Weg zum Kreuz. Eine Woche vorher hat er über Jerusalem geheult, geschluchzt, wie wir es letzte Mal gesehen haben. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln? Und jetzt geht er durch Jerusalem vor die Tore und sieht, dass die Leute ihn angaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch weinen. Zu spät. Es gibt auch ein zu spät. Sie hätten weinen sollen, als sie geschrien haben, kreuzigt ihn. Manche Dinge bereust du zu spät. Jesus mit dem schweren Balken auf der Schulter. Es gibt ja Ausleger der Heiligen Schrift, die sagen, das war nicht solch ein Kreuz, an dem Jesus geschlagen wurde, sondern ein Andreaskreuz, also so. Ich glaube das nicht, weil er trug den Querbalken. Müsst ihr euch vorstellen, ein total geschwächter Körper, auf dem nochmal Last gelegt wird. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, dem Esel, der schon zwei Säcke trägt, legt nicht noch einen dritten oder vierten auf. Aber das ist das, was wir so oft tun. Für Jesus war es noch einmal ein Gang der Demütigung. Sein Karfreitag. Brav. Und dann war da die Kreuzigung. Verbrecher wurden neben ihm aufgehängt. Er war also wie Verbrecher. Völlig ohne Schuld, wie ein Verbrecher behandelt. Die Dornenkrone immer noch auf. Die Kreuzigung, wie ich schon gesagt habe, sollte ja als Abschreckung für alle gelten. Schaut auf den Gekreuzigten und werdet nicht auch Verbrecher. Aber Jesus war kein Verbrecher, er war das unschuldige Opferlamm Gottes. Und weil er entgegen aller Tradition vorweg gegeißelt wurde, lebte er nicht lang am Kreuz, circa 3 Stunden. 7 wunderbare Worte, wäre mal eine Predigt für sich, gehe ich jetzt nicht drauf ein, hat er am Kreuz noch gesprochen. Und gegen 15 Uhr verstarb er. Die Römer konnten gar nicht glauben, dass er schon tot war. Deswegen haben sie den Soldaten befohlen, ihm eine Lanze ins Herz zu stechen. Und als dann nicht nur Blut, sondern Blut und Wasser rauskam, wusste man, er war tot in seinem Körper hat sich die Körperflüssigkeit schon getrennt. Und so wurde sein Tod festgestellt. Bist du auch schon für tot erklärt worden? Und haben sie dir dann nochmal zum Abschluss etwas nochmal mitgegeben, damit er auch wirklich tot ist? Und sie legten ihn ins Grab. Das war auch nicht so normal und üblich, denn auch die toten Gekreuzigten blieben noch eine ganze Weile da hängen als Abschreckung mit dem Schild, was sie getan haben. Was stand denn über Jesus? Jesus Christus, Nazarener, König der Juden. Noch nicht mal das in seinem Leben war gelogen. Aber sein Tod war sein Karfreitag. Und wenn ich mich jetzt besinne und in der Rolle eines Jüngers oder von Maria oder anderen, die um dieses Kreuz herumstanden bin, dann fühle ich, wie jegliche Hoffnung aus mir herausgesaugt wird. Es ist aus. Es ist aus. Er ist tot. Das ist Karfreitag. Nochmal. Nochmal. Er war tot. Tod ist tot. Jesus hat Tote auferweckt. Ich habe es noch nicht erlebt. Mein ehemaliger Pastor hat unendlich viele Wunder bewirkt. Alles Mögliche. Rollstuhlfahrer sind aufgestanden und. Aber er sagt, eins habe ich noch nicht, das würde ich so gerne, einen Toten auferwecken. Gott hat es ihm noch nicht geschenkt. Tod ist tot. Verzweiflung ist da. Für Jesus bedeutete das jetzt nicht einfach nur tot zu sein. Sein Geist ging in die untersten Örter, in die tiefsten Höllen, um was zu tun? Das Evangelium zu predigen. Und zu sagen, es gibt eine Rettung. Jesus ist tot. Aber auch in seinem Tod passierte noch etwas. Ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn der Kerle da tot ist, da kann Gott anfangen und es passiert was. Von daher ist Tod zwar mein Karfreitag und es war Jesu Karfreitag. Aber es war der entscheidende Punkt, dass man sagen kann, es war die Entscheidung. Und sie legten ihn ins Grab. Das waren Felsenhöhlen. Mit einem riesengroßen Stein davor. Und wenn einer vielleicht noch ein bisschen Hoffnung gehabt hat, vielleicht ist er ja doch nicht tot. Vielleicht können wir da ja noch mal etwas wiederbeleben. Dann war sie jetzt zu Ende. Wer sollte denn den schweren Stein wegwälzen? Was ist, wenn alle Hoffnung zu Ende ist? Trostlosigkeit, Depression. So ging es den Jüngern. Die haben den Kopf ins Sand gesteckt. Mann, die waren 3 Jahre mit ihm zusammen und haben Wunder über Wunder erlebt, aber jetzt ging gar nichts mehr. Das ist Karfreitag, wenn nichts mehr geht. Aber und in dir und in dir und in dir und in dir und in dir. Joy to the world! Freude! 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 Er ist auferstanden! Und der Sonntag ist gekommen, ihr habt es oft genug gesagt. Und er ist in dein Leben gekommen und in mein Leben. Und entschuldigt, ich kann nicht anders, das ist überwältigend für mich. Ich kann springen. Wollen wir einmal aufstehen und ihm applaudieren? Halleluja, Jesus, du lebst! Halleluja, Jesus, du lebst in mir! Halleluja, deine Auferstehungskraft ist da! Heute Morgen, Halleluja! Vergiss Karfreitag! Vergiss dein Leben, was es dir bisher gebracht hat! Das Eintreten in Ostersonntag. Er ist auferstanden, er lebt in dir. Halleluja. 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 Vielleicht hast du es immer noch nicht begriffen. Es geht um dich an Ostern. Es geht, dass Jesus dir alles schenken will. Es geht, dass er deine Vergangenheit auslöschen will und dir Zukunft geben will. Die Zukunft beginnt heute, weil er auferstanden ist, weil er lebt für dich und für mich. Gottesdienst ist mit einer Hoffnung. Ich bitte den Vorstand, kommt schon mal hier vorne und kommt und folgt dieser Auferstehung von Jesus. Du sagst, ich habe die Kraft nicht daran zu glauben, dass Jesus wirklich alles für mich getan hat. Und ich sage dir an Jesus Stelle heute Morgen, er hat alles für dich getan. Es gibt keine Ausnahme. Wir sind seinen Weg am Karfreitag durchgegangen. Die Dornenkrone, die er aufhatte, bringen die Stiche, die dir beigebracht worden ist, zum Schweigen. Und die Geißelung, die er hatte, bringt den Schmerz, den du erlebt hast in deinem Leben, zum Schweigen. Er hat ihn am Kreuz getragen. Komm, gib Jesus eine Antwort und sag, ich glaube jetzt wieder an dich, mehr als je zuvor. Entschuldige, wenn ich dich auf die Seite geschoben habe, mein eigenes Leben leben wollte und nicht an deine Kraft geglaubt habe. Zweifel nicht mehr. Komm, lass dich segnen und geh als Gesegneter raus. Halleluja. Shabbala sakadiya shabbachandiya shakadiya sento. Sacharyalamanto Shokodosuntia. O Shakaradia Sintia, Shakaralamantia, Shakada Sinti. Frag noch einmal, gibt es jemand, der mehr Auferstehungskraft in seinem Leben möchte? Dann lass dich segnen und geh ganz klar in der Kraft des Auferstandenen aus diesem Gottesdienst. Hans, hast du Freiheit, ein Lied zu spielen? Halleluja. Halleluja. Halleluja.